Ja,
wer war der erste Multikulti-Missionar? Die Antwort steckt ja schon im Predigtthema drinnen. Es war Saulus Paulus von Tarsus. Er ist Jude, Römer und Grieche und wir werden da einfach auch noch ein bisschen näher in sein Leben reinschauen. Aber erstmal so vorab die Frage, gibt es auch hier Menschen, die mehrere Staatsbürgerschaften haben, mehrere Nationalitäten oder vielleicht eine andere als Deutsch? Gibt es jemanden? Ja, eine Hand geht hoch. Da hinten sind noch mehr. Okay, ja. Gibt es Menschen, die schon mal länger im Ausland gewohnt haben? Ich sag mal so 2, 3 Monate oder länger. Ein paar, ja, das sind schon ein paar mehr. Also, das ist ganz interessant bestimmt, das zu hören, wenn man jetzt schon mal ja, im Ausland war, vom Ausland kommt oder eine andere Nationalität hat, aber auch für alle anderen, denn es geht auch um Ausbildung und Beruf und Lebenserfahrung und ja, alles das, was Gott uns vielleicht von Geburt an so in die Wiege gelegt hat, also es betrifft alle. Und wir alle haben ja schon auch noch eine zweite Staatsbürgerschaft, nämlich die im Himmel. Das steht in der Bibel in Philipper 3, Vers 20, heißt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und in 2. Korinther 5, Vers 2, da heißt es, die irdische Hütte, die wir hier haben, die wird zerfallen und dann kommt unsere himmlische Behausung. Also ne, das, was Jesus schon vorbereitet, auf was wir uns freuen können. Ja, und der ERF hat einen Auftrag. Wir haben auf jeden Fall auch auf unsere Fahnen geschrieben, dass wir allen Menschen von Jesus erzählen wollen oder die Botschaft, dass Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert, das weltweit. Der Auftrag in Matthäus 28, Vers 18 geht hin in alle Welt. Das ist wichtig für uns auch von Anfang an. Und es gibt noch einen Vers, der steht in den Endzeitreden von Jesus, als er mit seinen Jüngern spricht. Dieser Vers steht einmal im Markus-Evangelium im 13. Kapitel, Vers 10 und auch in Matthäus 24, wo er sagt, bevor bestimmte Dinge passieren, so zum Ende hin, das ist nicht alles positiv, was da kommt und wir können es auch nicht so richtig einschätzen, was wie ablaufen wird. Aber vorher muss alle Welt die gute Nachricht hören. Die gute Nachricht ist das Evangelium und wir sind, ja, der ERF ist der Evangeliumsrundfunk, also da haben wir eine wichtige Aufgabe zu tun. Und von diesem Auftrag, da möchte ich auch erzählen. Ja, Gottes Gemeinde braucht Multikulti-Missionare. So dieses multikulturelle Miteinander ist ja manchmal herausfordernd. Manchmal kann es auch frustrierend sein, wenn man die anderen nicht so versteht. Aber es birgt auch ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Und wir sehen es schon an dieser schönen Torte. Gottes Gemeinde, die ist auf jeden Fall bunt. Das Bild, was in der Offenbarung beschrieben wird, alle Nationen, viele Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen mit, ja, die unterschiedliche Sprachen sprechen, das will bunt werden und sehr interessant. Und wir schauen uns heute das Leben vom Apostel Paulus an. Und da merkt man, der hat auch viel mitgebracht, dass er mit Menschen aus allen Nationen dann auch gut umgehen konnte. Und wir machen das jetzt so mal ganz professionell und gucken uns einfach Paulus Leben an, so anhand eines Lebenslaufs, das habe ich jetzt mal so in Tabellenform gemacht, wo wir uns einfach von oben nach unten durchhangeln und fangen an mit dem Namen Saulus, Paulus. Der Saulus ist sein jüdischer Name und der deutet darauf hin, dass er ein Nachfahre war des ersten Königs von Israel, König Saul. Und dann hat er ja in Damaskus diese Begegnung mit Jesus. Danach ist er erstmal mit Blindheit geschlagen, kann 3 Tage nichts essen, nichts trinken und sein ganzes Leben wird danach umgekrempelt. Und es kommt dann so eine Vorbereitungszeit, immerhin nochmal so von 3 Jahren und danach wird dann erzählt, er geht mit Barnabas auf Missionsreisen. Und auf diesen Missionsreisen, da wird dann auf einmal nicht mehr Saulus geschrieben, sondern dann ist von Paulus die Rede und das ist sein griechischer Name. Ja, und zu seinem Geburtsort, Tarsus, da gibt es auch noch einiges zu sagen. Das ist ganz interessant, wenn wir jetzt mal schauen, wo Tarsus liegt. Das ist in der heutigen Türkei, die Hauptstadt von Zilizien. Es ist ein Handelszentrum, eine Küstenmetropole am Mittelmeer gelegen, so schräg oberhalb von Zypern. Zypern ist ein Ort, da haben auch wir Kollegen, auch ein Deutscher, ihr FTWR-Missionar hat da sein Büro, damit sie von dort aus auch mehr so näher dran sind an der arabischen Welt, an der Arbeit, die da getan wird. Aber oberhalb von Zypern liegt Tarsus. Und da ist Paulus als kleiner Junge aufgewachsen in einem jüdischen Haus. Seine Eltern sind Pharisäer, sie waren strenggläubig. Aber in dieser Hafenstadt in Tarsus, da kamen Schiffe an aus aller Welt. Und alle brachten so ein Stück von ihrer Kultur mit. Da kamen so im Laufe der Geschichte waren da die Assyrer, die da gelebt haben. Dann kamen die Babylonier, die Perser, dann die Griechen und die Römer. Und alle haben was dagelassen, ne, von dem, was sie glaubten, von dem, was ihre Kultur ausmachten. Deshalb war das ein buntes Treiben in dieser Stadt Tarsus. Und es gab viele Tempel, Götzentempel, viele unterschiedliche Glaubensrichtungen. Und da wächst Paulus auf als kleiner Junge, erlebte, es gibt auch noch was anderes als den jüdischen Glauben, den ich jetzt von zu Hause, von meinen Eltern jetzt mitbekommen habe. Und das war ja eine ganz wichtige Vorbereitung auf das, was er später dann tut. Ja, dann hat er Staatsangehörigkeiten, unterschiedliche Identitäten, Paulus. Er ist einmal Jude, er ist ein Nachkomme Abrahams, er kommt aus dem Stamm, ja, er ist ein echter Israelit aus dem Stamm Benjamin, ne? König Saul war auch Benjaminiter, das kommt an verschiedenen Stellen im Neuen Testament vor und er sagt auch und betont das immer wieder, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Und man kann sagen, Paulus ist von ganzem Herzen Jude. Er missioniert zwar später unter den Heiden, aber sein Volk, seine Brüder und Schwestern, die sind ihm wichtig. Das merkt man ganz deutlich so, wenn er schreibt, wenn er erzählt, überall wo er ist, da geht er zuallererst in die Synagoge, um den Juden zu erzählen. Hier, da ist Jesus auf diese Welt gekommen und da ist was passiert, es ist schon lange vorausgesagt und jetzt ist es wahr geworden. Die Prophezeiungen haben sich erfüllt, er ist der, auf den wir alle warten. Und durch seine jüdische Abstammung, durch seine Herkunft hat er ja, besonderen Einfluss, Autorität. Er durfte dann natürlich auch am Sabbat in der Synagoge predigen, halt durch diesen Hintergrund, den er hatte. Aber die Juden mochten das nicht immer so, was er erzählt hat, was er gepredigt hat. Und es passierte, dass er an manchen Orten dann auch ganz schnell über Nacht fliehen musste und ist dann an den nächsten Ort gereist. Also er hat auch viel Widerstand erfahren. Dann hat er, ja, neben seiner jüdischen Identität, Staatsangehörigkeit, hat er noch ein anderes Bürgerrecht, nämlich das römische Bürgerrecht. Und das ist ganz interessant, steht auch an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, unter anderem in der Apostelgeschichte 22, ab Vers 25. Paulus hat durch sein römisches Bürgerrecht nämlich besondere Rechte. Römische Bürger durften zu der damaligen Zeit nicht ohne Urteil bestraft werden oder verhaftet werden. Und manche in der damaligen Zeit erkauften sich dieses Recht für viel Geld. Und da gibt es diese Stelle in der Apostelgeschichte, als er zum Ende seiner Zeit in Rom festgenommen wird, wo er dann auf einmal dieses Ass aus der Tasche zieht und sagt, hier, ich bin doch römischer Bürger. Und die lassen sofort von ihm ab und sagen, du bist römischer Bürger, das wussten wir nicht. Und haben dann gemerkt, wir haben jetzt einen Fehler gemacht, weil wir hätten diesen Mann gar nicht einfach verhaften dürfen, ohne dass er eine Gerichtsverhandlung hat, eine Anhörung. Und dann sagt dieser römische Kommandant zu ihm, ich habe mir das teuer erkauft. Und Paulus sagt, ja, ich habe das seit meiner Geburt. Er hat das in die Wiege gelegt bekommen. Und es ist ganz sicherlich so, wenn man seine Geschichte anschaut, den Verlauf, wie das sich alles so ereignet hat, kann man sagen, wenn Paulus dieses römische Bürgerrecht nicht gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich schon vorher auch umgebracht worden. Also er hätte es schwieriger gehabt. So hat er dieses besondere Recht und wird gefangen genommen, aber er hat milde Haftbedingungen und er kann ja, während er in Haft ist, auch seine Freunde treffen. Er kann von der Ferne die Gemeinden auch noch begleiten und kann Briefe schreiben. All die wertvollen Briefe, die wir heute haben, auch von Paulus, viele von denen sind ja in seiner Gefangenschaft entstanden. Also das war ganz wichtig, dass Paulus dieses Recht hatte, dass ihm das praktisch in die Wiege gelegt worden ist. Ja, dann noch so zu seiner Familie. Ich habe es eben schon erwähnt. Wir wissen von seinem Vater oder dass er aus einer Pharisäerfamilie stammt, dass er im frommen jüdischen Glauben groß geworden ist und er selber auch Pharisäer war und er kannte sich bestens im Gesetz aus, im jüdischen Gesetz und gehörte da auch zur gehobenen, gebildeten Klasse. Und dadurch kann er auch später mit ganz unterschiedlichen Menschen reden, auch die, die viel Bildung haben, auch Menschen, die vielleicht weniger gebildet sind, aber er kann auf jeden Fall auch auf Augenhöhe reden, auch mit Fürsten und Königen. Also er hat einen Hintergrund, den er von zu Hause mitbekommen hat, der ihm das erlaubt. Und dann ist auch von seiner Mutter eigentlich nichts geschrieben, nichts bekannt, aber seine Schwester kommt vor und sein Neffe. Als er in Rom in Gefangenschaft ist, ist dann plötzlich von den Juden, wird ein Komplott, eine Verschwörung gegen ihn geplant, man will ihn umbringen und der Neffe hört davon und der Neffe schafft es, ins Gefängnis zu kommen und Paulus zu informieren und Paulus sagt, hier geht zu dem Aufseher, zu dem, der hier die Verantwortung hat und die hören das, dass sie Paulus umbringen wollen und als römischer Bürger hat er besonderen Schutz und sie bringen ihn dann in Geleit an einen anderen Ort. Also ne, da ist es auch wieder ganz wichtig, dass er diese guten Verbindungen hat und seine Familie da auch ja, einen Einfluss hat und er praktisch da auch bewahrt wird. Ja, dann hat er eine Ausbildung, auch unterschiedliche Berufe und ein Beruf, den er hat, ist Zeltmacher. Auch davon wird immer mal wieder berichtet. Paulus kann sich dadurch, als er Gemeinden aufbaut, als er so unterwegs ist in verschiedenen Orten, seinen Lebensunterhalt auch selber verdienen. Und er sagt dann auch, ne, die Gemeinden haben ja dann wenig Geld und an manchen Stellen sagt er auch, ich musste euch jetzt nicht finanziell belasten, ich habe mir mein Leben selber verdienen können. Und er konnte da ja durch seinen handwerklichen Beruf einfach auch für sich selbst sorgen. Und dass er so ein Handwerk gelernt hat, das war auch im Judentum normal und es war gut angesehen, dass er neben seiner Ausbildung, die er hatte, so als Pharisäer, da doch so ein Handwerk auch noch erlernt hat. Und auch natürlich wichtig für seine Arbeit, die er dann später tut, für seine Berufung. Ja, dann habe ich noch mal so eine Rubrik besondere Kenntnisse. Und da ist ganz interessant, dass er sich ja im Judentum, im jüdischen Gesetz gut auskannte und er durfte bei Gamaliel studieren. Und das war einer der besten Lehrer der damaligen Zeit. Also Paulus war nicht bei irgendwem, er war bei Gamaliel in Ausbildung. Und Paulus kannte sich im Gesetz auch bestens aus und er hat das Gesetz auch strikt befolgt. Also das sagt er auch mal an einer Stelle, ne, dass er als Jude das so gemacht hat, wie nur wenige andere das konnten, weil die Juden hatten ja immer noch zu dem, was jetzt Gott ihnen an Geboten gegeben hat, noch eigene, viele kleinere Gebote aufgestellt, weil sie es irgendwie besonders gut machen wollten und es war fast unmöglich für so einen normalsterblichen Juden überhaupt zu wissen, was muss ich denn da alles befolgen, aber die, die halt im Gesetz sich auskannten, die das studiert haben, die wussten ziemlich viel und konnten das so gut wie möglich auch einhalten. Und Paulus war einer, der war vorbildlich in dem. Und mit dieser Stellung, mit diesem Hintergrund, kann man wohl auch sagen, dass Saulus, in dieser Zeit, wo er im jüdischen Umfeld tätig war, sicherlich einer war, der gute Aussichten auch hatte, so einen hohen, verheißungsvollen Rang, eine gute Position im Bereich der Synagoge zu bekommen, im Hohen Rat. Also wäre er nicht dann, dass er Jesus begegnet wäre und dann sein Leben dann irgendwie in eine andere Richtung gegangen ist, er hätte wahrscheinlich Karriere gemacht. Das zeigt auch nochmal so das, was er für besondere Aufgaben hatte. Er war ja, Christenverfolger im Auftrag des hohen Priesters. Und was er da tat, das tat er richtig leidenschaftlich, hat er sich für den jüdischen Glauben eingesetzt und er kämpfte mit aller Kraft und mit Einsatz gegen die Christen damals. Und er war einer der Hauptverfolger des Christentums in der Anfangszeit. Und er hatte wirklich großen Einfluss und auch Macht und durfte Christen töten. Er hatte offiziell die Erlaubnis dazu, auch außerhalb Israels. Und als der erste Christ, Stephanus, gesteinigt wird, wird auch berichtet, Paulus war zugegen, er war dabei. Und die Leute, die hatten Angst vor ihm. In Apostelgeschichte 9, Vers 1, da ist ein Vers, der das deutlich macht. Da heißt es, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester. Und ja, bei diesem Gang zum hohen Priester hat er sich die Erlaubnis verschafft, dass er dann ins Ausland gehen darf. Und auch da, die, die diesem neuen Glauben nachfolgen, diesem Jesus, die Christen, dass er die verfolgen und töten darf. Und man kann bei ihm sagen, genauso leidenschaftlich kämpft er später nach seiner Begegnung mit Jesus, aber auch für das Christentum. Und er ist jemand, der macht keine halben Sachen. Also wenn, dann ist er mit ganzem Herzen, mit ganzem Herzblut dabei, wenn er von der Sache überzeugt ist. So wie er sich erst für das eine einsetzt, so kämpft er auch nachher dann für die Christen. Ja, und zum Ende hin oder seine zweite große Berufung ist natürlich dann, dass er Apostel und Heidenmissionar wird. Und da habe ich jetzt einfach mal so eine Karte ausgedruckt oder einfach rausgesucht, wo draufsteht, welche Missionsreisen er alle unternommen hat. Er war in Kleinasien, in der heutigen Türkei, dann war er in Griechenland und sein großer Wunschtraum war dann am Ende doch auch nochmal nach Europa zu kommen. Und er ist nach Rom gekommen, aber als Gefangener dann. Und so ging sein Weg weiter. Er hat ganz viel bewegt in diesen ersten Zeiten, gerade um das Evangelium auszubreiten. Und ja, man kann schon sagen, Paulus hat für das, was er da getan hat, echt gute Voraussetzungen mitgebracht. Sein Multikulti-Hintergrund in Tarsus, wo er aufgewachsen ist in der Stadt, das war ihm hilfreich. Er hatte eine gute und solide Ausbildung im jüdischen Glauben, das Studium bei Gamaliel. Er konnte mit einfachen Leuten reden, aber er konnte auch mit gebildeten Menschen reden und konnte sich auch gut in andere Kulturen hineinversetzen. Das wird auch deutlich, als er in Athen ist, in Griechenland, auf dem Areopag, wo er dann da mit den Philosophen und Denkern verhandelt und redet und die da abholt, wo die auch sind, also da in einer richtig guten Weise anknüpft. Und er genießt besondere Privilegien durch sein römisches Bürgerrecht, was auch ganz wichtig ist, damit er nicht gleich umgebracht worden wäre. Und er bekommt milde Haftbedingungen, kann auch Briefe schreiben. Also das alles passt, richtig ist gut eingefädelt. Gott hat da genau den richtigen Mann ausgesucht. Und er hat eine Familie mit Ansehen, die ihm dann auch in einer schwierigen Situation noch hilft, ihn da aus der Klemme zu holen. Und ja, 3 Jahre hat er dann Vorbereitungszeit gehabt. Da wissen wir nicht so genau, was er in den 3 Jahren gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat er da ganz sicherlich auch noch gelernt, um dann seine Aufgabe wahrzunehmen als Apostel, Heidenmissionar und Gemeindegründer. Und an seinem Leben, da sieht man, ja, wie Gott Paulus irgendwo ausgesucht hat, ausgewählt hat, vorbereitet hat. Und es gibt eine Bibelstelle in 1. Korinther 9, 20 bis 23, die auch so ein bisschen deutlich macht, wie Multikulti umfangreich er auch ist. Weil das sagt er, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und Paulus kann man sagen, er ist, so steht es auch in diesem Kontext von dem Abschnitt, er ist den Juden, Jude geworden, um die Juden zu gewinnen. Und dann ist er auch denen, die unter dem Gesetz sind, also bei den Juden, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dem besonders dann auch verbunden waren und besonders die Gesetze eingehalten haben, denen ist er auch einer geworden, die unter dem Gesetz sind. Also mit denen konnte er sich identifizieren. Und dann ist er aber auch denen einer geworden, die nicht unter dem Gesetz waren, also den Heiden. Denen ist er geworden wie einer, der auch nicht unter dem Gesetz ist, weil er auch da genug Wissen und Hintergrund mitbringt, um sich in diese Menschen hineinzuversetzen. Und dann schreibt er noch, ich bin den Schwachen, ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Da kann man auch sehen an den Geschichten, das, was er erlebt hat. Er hat wirklich Widerstand erfahren, Ablehnung. Er hat Schiffbruch erlitten, er war im Gefängnis, er ist geschlagen worden. Und all das hat er erlebt und er hat auch gesagt, ich kann mit viel zurechtkommen, mit guten Bedingungen und ich kann aber auch ganz einfach leben. Also Paulus war da wirklich einer, der hatte einen breiten Hintergrund und all das, was Gott ihm da so mit in die Wiege gelegt hat und das, was er später noch gelernt hat, war wichtig für seine Aufgabe, die er da nachher dann ausgeübt hat. Ja, und da kommt dann die spannende Frage, ne? Wie sieht es aus in meinem Leben, mein Lebenslauf, wie sieht Ihr Lebenslauf aus? Und da will ich einfach mal so ein bisschen auch erzählen von meinem Lebenslauf. Also ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ganz viele Jahre in der Industrie gearbeitet. Da war ich übrigens einige Zeit auch in Homberg-Ohm, habe bei der Firma Kammax gearbeitet. Damals als Chefsekretärin war ich dann viele Jahre da. Und irgendwann hat sich da aber dann auch eine andere Richtung dann reingebracht. Also ich war in den Industrieunternehmen auch immer schon gerne in internationalen Unternehmen, habe ja im Finanzbereich gearbeitet, Export, war auch nach der Ausbildung nochmal in England, weil ich Englisch lernen wollte. Und dann so Mitte 30 habe ich irgendwo den Ruf bekommen, nach Paris zu gehen. Und ich war mit dem Missionswerk OM, Operation Mobilisation, dann in Paris. Ich habe erstmal so einen Sommereinsatz gemacht in Marokko unter Muslimen, sind wir rumgereist und ich habe gemerkt, das ist ja eine spannende Arbeit und habe mich gefragt, vielleicht sollte ich das mal für ein bisschen länger machen und dann hat sich ja die Tür geöffnet und ich war dann anderthalb Jahre in Paris und wir haben Sprachkurse angeboten, hauptsächlich für Frauen, muslimische Frauen, und haben da Geschichten erzählt, biblische Geschichten in chronologischer Reihenfolge. Das war so ein Projekt, damals war das ein Pionierprojekt, das existiert heute noch, ist weitergegangen, die Arbeit, ganz spannend. Und als ich dann wieder zurück bin, ich durfte dann wieder in meine Firma, wo ich damals war, zurückkommen, habe ich aber nach zwei Jahren gemerkt, irgendwie würde ich doch gerne in die Mission, in den Gemeindedienst und wo, wusste ich noch nicht, ob Inland oder Ausland, aber ich habe dann erstmal eine theologische Ausbildung gemacht, Bibelschule, habe dann auch noch ein Masterstudium gemacht mit interkulturellen Studien. Das war dann auch sehr hilfreich, ja, eine gute Ergänzung zu dem, was ich vorher in der Industrie gemacht habe und auch in Paris, da waren wir ein Multikulti-Team, also wir kamen aus 8 Nationen und haben dann auch ja, Frauen in unseren Sprachkursen gehabt, die kamen aus Nordafrika, aus dem nahen Mittleren Osten. Also da waren auch ganz viele Nationen versammelt. Das war sehr spannend und da habe ich das so richtig schätzen und lieben gelernt, so international unterwegs zu sein. Und dann kam irgendwann dann ja, eine Anzeige vom ERF, dass die jemanden suchten für die Arbeit im redaktionellen Bereich und Medien war etwas. Da hatte ich vorher gar nicht so dran gedacht, dass ich da vielleicht auch was tun könnte. Und ich hatte erstmal so eine Assistenzstelle, Projektmanagement, habe da unterschiedliches gemacht, schon im Bereich Content, also da, wo die redaktionellen Inhalte entstehen. Und so ein bisschen habe ich in der Zeit dann auch gemerkt, so jetzt habe ich nochmal viel Zeit in Ausbildung investiert, so 5 Jahre bestimmt, und mache gar nicht so viel was anderes wie früher in der Industrie, nur halt jetzt eben für ein christliches Werk. Und das hat dann meistens auch zur Folge, dass man eigentlich in der Industrie auch mehr Geld verdient als jetzt in einem christlichen Werk. Und ich habe dann manchmal Gott gefragt, war es das? Ne? Habe ich deshalb das alles gemacht? Ist das das Ende? Aber nach 3 Jahren hat sich dann im ERF eine Möglichkeit aufgetan. Es wurde jemand gesucht, der die internationale Arbeit leitet und ja, da bin ich dann irgendwie reingewachsen, reingekommen und das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Und als ich dann an dieser Stelle war, da musste ich dann feststellen, alles, was ich vorher gemacht habe, gelernt habe, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch in der Industrie, wo ich ja auch kaufmännische Grundlagen gelernt habe, ist jetzt nützlich. Auch die Arbeit in Paris, mit den vielen Kulturen unter Muslimen zu arbeiten, alles ist wertvoll für die Aufgabe, die ich jetzt habe. Und Gott hat es gut vorbereitet. Ich weiß nicht, was noch kommen wird, aber so, wenn ich jetzt junge Menschen treffe, dann kann ich auch denen immer einen Tipp geben, so, ne, wenn ihr unterwegs seid. Gott hat einen guten Plan und manchmal macht man vielleicht auch mal Dinge, die müssen einfach getan werden. Und das ist auch dran, dass man einfach mal tut, was getan werden muss. Es ist nicht immer die große, super Berufung, weil es gibt an vielen Orten, wo man Segen sein kann und vieles ist dann einfach tun, was getan werden muss. Und neben dem entsteht dann aber auch vieles andere, was Freude macht und wo man merkt so, wow, ich bin ja so richtig jetzt auch Teil von Gottes Plan. Ja, und ich habe Kollegen in meinem Team, die, wo das ähnlich ist, wo ich das auch entdecke. Und zwar hat der IRF schon seit vielen Jahren auch Leiter von Regionen in Wetzlar, die dann auch Arbeiten im Ausland aufgebaut haben. Und eine Region ist Zentralasien. Und der Herr mit den grauen Haaren, das ist Willi Epp, der hat vor 20 Jahren die Arbeit in Zentralasien angefangen und mittlerweile gibt es in 5 Ländern Medienarbeit. Und Willi Epp ist jetzt so, dass er eigentlich schon in Rente gehen könnte, aber er macht noch ein bisschen weiter. Wir haben nämlich für diese Position Leiter Zentralasien bestimmt 5 Jahre jemanden gesucht. Und es war uns schon klar, da gibt es jetzt nicht 20 Kandidaten, die das Profil mitbringen, was man dafür braucht. Vielleicht ist es nur einer. Und über die ganze Strecke hinweg gab es mal Kandidaten, dann hat sich's wieder zerschlagen. Wir haben Gott gefragt, ne, was ist dein Wille, was willst du? Und die Rente rückte näher und im letzten Jahr haben wir dann André Kran gefunden. Und er war mit seiner Familie in Georgien als Missionar, spricht Russisch fließend, kann auch Englisch und Deutsch. Das war eine wichtige Voraussetzung, um diese Arbeit zu tun, jetzt auch im internationalen Kontext. Hat ein Herz für die Menschen, hat den theologischen Hintergrund. Medien ist jetzt nicht ganz so viel, das war bei mir ja damals auch nicht, das kann man auch noch lernen. Also jedenfalls hat Gott dann doch noch zum rechten Zeitpunkt dann die richtige Person geschickt. Und als ich mit Willi Epp in Zentralasien unterwegs war, ne, er hat auch russlanddeutschen Hintergrund, musste fliehen, ist als kleiner Junge dann in Kasachstan auch viele Jahre aufgewachsen. Und da bin ich mal gewesen, auch in dem Ort, wo er gewohnt hat. Und da gab es eine Gemeinde, da waren deutsche Bibelverse so an der Wand noch. Und unten im Keller war ein Bild und da war er auch noch drauf. Also da hat man gesehen, hier waren Russlanddeutsche, die haben dann auch ihren Glauben verbreitet. Und dadurch hat er auch die Liebe zu den Menschen in Zentralasien gehabt. Ne? Und ein Kollege, den ich dort kennengelernt habe, der hat gesagt, ja, den Willi zu ersetzen, das ist echt schwer. Der hat ein asiatisches Herz und hat einen deutschen Kopf. Also für die Menschen hat er ein Herz und liebt die Menschen, aber für Verträge und Strategien und alles, was man machen muss, ist ein deutscher Kopf doch auch ganz gut. Aber wir sind jetzt guter Hoffnung, dass Gott auch da jetzt ja, den richtigen Mann geschickt hat. Und auch da guckt man in die Lebensläufe und muss dann feststellen, es passt. Ne, Gott hat es gut ausgesucht. Und so stellt Gott jeden an seinen Platz und jeder darf auch einfach mal in seinen Lebenslauf reinschauen, in seine Herkunft, die Erfahrungen und die Fähigkeiten. Und nicht für jeden ist es so ein weltweiter Auftrag, aber es gibt ja auch hier vor Ort in der Gemeinde ganz vieles und Wichtiges zu tun. Und vielleicht können Sie mal überlegen, welche Fähigkeiten und Erfahrungen bringen Sie denn mit? Was sind vielleicht auch bewältigte Krisen in Ihrem Leben, die anderen dann helfen können? Da gibt es so ein schönes Sprichwort, das heißt, der größte Mist hat das Zeug, zum besten Dünger zu werden. Also der größte Mist hat das Zeug, zum besten Dünger zu werden. Das, was ich mal durchgemacht habe und wo ich gedacht habe, das brauche ich wirklich nicht nochmal, kann aber vielleicht eine Voraussetzung sein, dass ich für eine bestimmte Aufgabe richtig gut geeignet bin, dass ich anderen Menschen helfen kann. Vielleicht ist das so ein Ansatzpunkt. Ja, für die Jüngeren, die noch das Leben vor sich haben, ist vielleicht dann auch so eine Frage, was will ich mal machen? Gehe ich vielleicht auch mal ins Ausland? Ist Mission vielleicht für eine kurze Zeit auch mal dran? Oder lerne ich einen Beruf und kann das, was ich in der Gemeinde tue, auch da noch einbringen oder andersherum? Welche Gaben hat Gott in mich reingelegt? Wo ist meine Begeisterung? Ich habe eben gesagt, ich habe viele Neffen und Nichten und meine Familie ist eher so heimatbezogen, würde ich mal sagen. Aber die Jüngeren, die gehen jetzt ins Ausland. Einer ist in Spanien und ich habe eine andere Nichte, die wird dann nächstes Jahr ein FSJ in Peru machen. Und da, wo ich kann, unterstütze ich die dann immer und sage, ja, geht ruhig mal, ihr werdet so viel lernen für euer Leben. Die, die im mittleren Alter sind, ne, da ist es auch gut, vielleicht mal Zwischenbilanz zu ziehen. Was habe ich gelernt? Wo will und kann ich mich rein investieren? Man sagt so, die Zeit zwischen 30 und 50 ist ja auch die Zeit, die am meisten Kraft kostet. Weil man da einerseits beruflich guckt, ne, wo ich muss meinen Stand finden und die Anforderungen sind heute hoch. Es wird viel erwartet, ne, viele sind gestresst und unter Druck. Gleichzeitig wird aber auch ein Haus gebaut, Familie aufgebaut und bei manchen kommt vielleicht noch dazu, dass Eltern sogar schon pflegebedürftig sind. Umso wichtiger ist es daher auch zu sagen, was ist jetzt dran? Ne, vielleicht ist es dann auch dran, die Eltern zu pflegen oder erstmal das eine zu machen, aber auch zu fragen, wo will ich hin? Ne, wo kann ich mich investieren? Wo schlägt mein Herz für? Und die ältere Generation, ne, wo kann ich mich mit meinen Lebenserfahrungen einbringen? Es ist nie zu spät, noch was Neues zu lernen oder sich zu engagieren oder zu beten auch für eine bestimmte Arbeit, vielleicht auch ja, eine internationale Arbeit. Auch das können wir als ERF gut gebrauchen, dass es Menschen gibt, die einfach für unsere Arbeit beten oder die sie anders unterstützen. Und da gibt es viele Dinge, wo jeder sich selber fragen kann, wo bin ich am Platz? Vielleicht ist es auch hier im Ort zu sagen, ne, dass wir hier einen Platz schaffen, dass die Menschen, die da draußen sind und zweifeln, auch Antworten finden auf ihre wichtigen Lebensfragen. Und der ERF versucht den Menschen ja auch da eine Antwort zu geben. Das Thema jetzt in diesem Monat, wir haben ja immer so Schwerpunktthemen, das ist Zweifel, Zweifel erlaubt. Also die Menschen haben Fragen und es ist gut, wenn sie mit ihren Fragen zu Leuten kommen, die fest im Glauben stehen und die da vielleicht Antworten geben können, die ein Stück weiterhelfen. Ja, das soweit zu dem Thema Berufung. Was hat Gott in mich reingelegt? Also das ist ganz spannend, das zu beobachten. Und auch hier gibt es ja auch Leute, die unterstützt werden, die auch ins Ausland gehen. Und das freut mich sehr, dass es da auch so einen weltweiten Blick gibt, weil ich glaube, über den Tellerrand hinauszuschauen, ist auf jeden Fall etwas, was den Horizont erweitert und mehr Lebendigkeit bringt. Und das würde ich auch für den ERF so sehen, der ERF arbeitet weltweit von Anfang an und ich habe das Privileg, dass ich in vielen Ländern unterwegs sein darf und auch höre, was damals vor 30, 40, 50 Jahren gesät wurde, was aufgeht. Und das waren manchmal vielleicht nur kleine Samen, vielleicht Finanzspritzen und es ist was Großes draus gewachsen. Also in Afrika ist das so, in Lateinamerika, da war der ERF maßgeblich dran beteiligt, dass es heute Medienarbeit in vielen Ländern gibt, Büros entstanden sind. In Russland waren wir ganz maßgeblich beteiligt. Die Leiter sind auch heute noch, haben sie ihren Platz in Wetzlar. Als der eiserne Vorhang fiel, konnte da ganz viel auch bewegt werden. Ja, unser Ziel von ERF Global Hope ist, wir unterstützen Medienarbeit dort, wo sie ohne Hilfe von außen nicht möglich ist. Und das sind viele Regionen der Welt und es werden immer mehr, wo es Verfolgungen gibt, wo es Krisen gibt, Armut, wo sie das aus eigenen Stücken nicht schaffen. Und der zweite wichtige Punkt ist, wir befähigen die Partner vor Ort, die Arbeit aber langfristig möglichst selbstständig zu tun. Durch nachhaltige Hilfe, Training oder wie jetzt auch in Zentralasien. Da gibt es ja Leiter vor Ort, aber wir haben entschieden, es ist gut, die werden doch noch von außen geleitet. Da gibt es noch jemand, der die strategischen Fäden in der Hand hält, weil die schon alles erste Generationschristen sind. Und da ist es auch ja, wichtig, doch noch jemanden zu haben, der das unterstützt. Ja, sie sind in 160 Ländern unterwegs, mehr als 200 Sprachen und wir unterstützen sie da in ganz vielen Bereichen. Unsere Schwerpunkte so von den Themen sind verfolgte Christen, Frauen, Women of Hope ist eine Arbeit. Ich habe da auch, gibt es eine Gebetsbewegung und Radiosendungen. Ich habe diese Gebetskalender mitgebracht, die würde ich gerne auch hier lassen. Die dürfen Sie sich gerne anschauen, mitnehmen, verteilen. Kinder, Jugendliche ist wichtig und praktische Lebenshilfe auch. Und hier für Migranten in Deutschland haben wir auch einige Angebote. So, mal ein Blick in die Welt. Open Doors veröffentlicht ja immer einen Index, wo Menschen am meisten verfolgt werden. Und da habe ich einfach mal hier so eine Karte, die zeigt, in welchen dieser Regionen sind wir denn mit Projekten, die der ERF mitträgt, unterstützt, auch aktiv. Und das sind eine ganze Reihe. Also das ist ganz wichtig, dass wir da den Menschen auch die Hoffnungsbotschaft von Jesus weitergeben. Ja, dann haben wir eine Arbeit in Russland, Osteuropa sind wir aktiv, das habe ich schon eben erzählt, in der Ukraine, da bin ich gewesen, auf dem Maidan. Da merkt man, die Leute haben eine große Offenheit, die haben viel Verletzungen erlebt. Es wird ja immer noch täglich geschossen im Osten der Ukraine und die sagen, jede Familie hat irgendwo Verluste durch diesen Konflikt, Krieg erlebt und da braucht es Heilung, es braucht neue Perspektive, Hoffnung und das unterstützen wir. Wir sind in einigen Ländern in Osteuropa aktiv, in Rumänien, in Albanien und Litauen. Ich habe eben schon erzählt von Zentralasien, da sind wir auch ganz stark involviert und ich war bei einer Reise, ist dieses Bild entstanden, wo man einfach so sieht, auch die Vielfältigkeit, ne? Diese jungen Frauen, das sind alles Studentinnen und die haben vor, ihr Land zu verändern und ne, da gibt es eine, die ist mehr europäisch modern gekleidet, von traditionell bis hin ja, ganz verschleiert und das alles sind Freundinnen und es zeigt die Vielfalt, die es in dem Land gibt, aber Menschen, die auf jeden Fall auch Hoffnung suchen und ja, da ist es ganz wichtig, dass sie auch von Jesus hören. Dann sind wir in Asien unterwegs, also in allen arabisch sprechenden Ländern. Wir unterstützen Projekte in Pakistan, Afghanistan, da, wo der Druck auf die Menschen sehr groß ist, wo viel Verfolgung herrscht. Wir haben ein besonderes Projekt, Radio-Hausgruppen, auch Radiosendungen in Pakistan, wo wir jetzt im letzten Jahr so ein paar Rückschläge erlebt haben. Da ist der Leiter mehrfach angegriffen worden und die mussten das Team evakuieren oder an einen neuen Platz dann auch wieder umziehen, damit sie ihre Arbeit ja, tun können, sicher sind. Aber das ist alles passiert und diese Arbeit geht weiter. Die verbreiten Radiosendungen, treffen sich in Radiohausgruppen, also ganz spannend auch. Ja, dann haben wir in Afrika einige Projekte. In Afrika war ich auch in unterschiedlichen Ländern und ich merke, dass sich da so ganz still und leise auch der Islam immer weiter verbreitet, auch in Kenia oder in anderen Regionen, die eigentlich christlich sind, wo viele Moscheen gebaut werden und ich auch höre von den Leuten, dass viele Leute da auch, ja, die vom Islam dann auch Schulen gebaut werden und Essen verteilt und dass es dann reihenweise Leute gibt, die dann islamisch werden, dann vom Christentum abfallen. Umso wichtiger ist es auch, christliche Botschaft weiterzugeben, damit die Leute im Glauben stark sind und ja, fest bleiben. Und da haben wir auch in Nairobi mitgeholfen, das erste Gebäude zu bauen und dadurch ist ganz viel entstanden dann auch. Und da steht noch so ein Erinnerungsschild an der Hauswand, wo es steht, ne, dieses Gebäude wurde aufgebaut mit Spenden von Evangeliumsrundfunk Westdeutschland steht da noch. Also das ist 40 Jahre her. Auch in Lateinamerika sind wir in einigen Projekten involviert, zum Beispiel in Venezuela, wo es auch viel Not gibt. Da ist ein Team mit Kindersendungen, die gehen auch in Gemeinden und helfen praktisch, verteilen Essen oder lebensnotwendige Dinge. Das war so ein kurzer Blick, was wir weltweit tun. Und dann haben wir auch hier in Deutschland ein Angebot, das ist die Welcome-App. Es gibt ein Buch-App-Projekt in 4, 5 Sprachen, also unter anderem Farsi und Arabisch ist da drauf. Und da kann man den christlichen Glauben erklären, unsere Feiertage, die Grundlagen unserer Kultur. Und ein anderes Programm, da geht es mehr so um Integration, was müssen die alles lernen, um ja, hier anzukommen und eine Heimat zu finden. Da kann man auch in den verschiedenen Sprachen das anhören, weitergeben und mehr Verständnis auch bekommen für das, was Menschen durchmachen, die aus einer anderen Kultur hierher kommen. Ja, wir haben dann auf unserer Homepage auch so eine Seite, wo wir von TWR Angebote in vielen verschiedenen Sprachen verlinken. Wer da was sucht, darf da gerne mal stöbern. Da gibt es sehr interessante Angebote. TWR 360, unser Partner, hat ganz viele Medienangebote in sehr vielen Sprachen. Ja, und man kann ERF Global Hope auch Partner werden und uns unterstützen. Wir haben so einen monatlichen Newsletter per E-Mail kann man den bestellen oder einen Women of Hope Gebetskalender, den kann man per E-Mail kriegen oder auch gedruckt. Ich habe einige mitgebracht oder gerne auch für ERF Global Hope für diese internationale Arbeit spenden. Der ERF steht ja schon vor großen Herausforderungen. Wir machen weltweit diese Dinge, aber wir haben auch in Wetzlar ein großes Projekt. Wir bauen neu, also das ist ein Riesenprojekt, was wir stemmen wollen und da sind wir auf Unterstützung angewiesen und sehr dankbar dafür. Und wir haben im Laufe der Geschichte gemerkt, wenn man da so zurückguckt, wir hatten früher auch große Herausforderungen, aber der ERF hat weltweit diese Arbeit immer im Blick gehabt und der Herr hat es gesegnet, es war auch immer genügend noch da, um hier in Deutschland wichtige Dinge zu tun. Genau. Da kann ich jetzt einfach nur noch Danke sagen. Danke, dass ich davon erzählen durfte, dass ich hier sein durfte. Und es gibt vom ERF noch viel mehr zu erzählen, aber ich bin ja auch noch ein bisschen hier und Sie dürfen ganz gerne Fragen stellen. Ich habe auch Material mitgebracht, auch von unseren Radioprogrammen, von unseren Fernsehprogrammen. ERF Mensch Gott, Gott sei Dank. Da dürfen Sie sich ganz gerne bedienen. Vielen Dank.